Öffnet eure Bibeln bitte in Titus Kapitel 2. Wir werden in diesem Kapitel unsere Serie über den Charakter einer gesunden Gemeinde fortsetzen. Als Gemeinde sind wir auf dieser Erde, um den Verlorenen in unserer Rolle als menschliche Erfüllungsgehilfen, Errettung zu bringen. Gewisse Erfüllungsagenten. Das ist unsere wahre Aufgabe. Wir sind auf der Erde, um zu evangelisieren. Wir beschäftigen uns auch damit, anderen Menschen natürlich das Wort zu bringen, um sie zu erbauen. Und wir dienen, wir befassen uns mit Gebeten und Anbetung und Gemeinschaft. Aber all das wird erst im Himmel vollkommen gemacht. Evangelisation dagegen wird es im Himmel überhaupt nicht geben, denn es gibt dort, nach Aussagen der Schrift, keine Ungläubigen. Das macht Evangelisation überflüssig. Und deshalb hat unser Herr die Fülle unserer Gemeinschaft und die Fülle unseres Lobes und unserer Anbetung, die Fülle unserer Glückseligkeit und unseres Segens zurückgestellt gewissermaßen und uns hier gelassen. Mit dem ausdrücklichen Zweck, menschliche Erfüllungsgehilfen für die Errettung der Verlorenen zu sein. Und größtenteils versteht das die evangelikale Gemeinde auch. Größtenteils stimmt sie mit diesem Zweck überein, doch die Gemeinden stimmen nicht unbedingt in den Mitteln zur Erreichung dieses Zwecks überein. Und ich nehme an, dass das nichts Neues für euch ist. Die Gemeinde hat schon immer damit gekämpft, welche Technik oder Methode oder Stil sie anwenden soll, auf welche Weise sie die Verlorenen erreichen könnte. Die Gemeinde war in der Vergangenheit und ich denke, sie war es heute ebenso wie zu anderen Zeiten auch in meinem Leben verwirrt. Wir wissen nicht, wie wir evangelisieren sollen. Wir wissen nicht, wie wir die Verlorenen erreichen sollen. Die ganze Art und Weise, wie das geschehen soll, kann sogar sehr befremdliche Ausmaße annehmen. Und ich bezweifle, dass ihr von Schwester Paula gehört habt. Sie selbst beschreibt sich als eine transsexuelle Christin, ja sogar als eine Evangelistin. Schwester Paula wurde als Larry Nielsen geboren und bekannte sich angeblich 1950 als 12-jähriger Junge zu Christus. Larry war vom weiblichen Geschlecht fasziniert und nachdem er dann durch eine Geschlechtsumwandlung zu Paula wurde, drängte eine befreundete Fernsehevangelistin einer Pfingstgemeinde, Larry, Paula dazu, einen Fernsehgottesdienst ins Leben zu rufen. Schwester Paula ist mittlerweile 71 Jahre alt, etwa 1,86 Meter groß und gleicht in ihrem Körperbau einem stämmigen, aber agilen Verteidiger beim Fußball. Nun, offensichtlich ist das sehr ausgefallen und skurril. Und dennoch illustriert es die Tatsache, dass Menschen denken, man könne alles Erdenkliche tun, um die Welt zu erreichen. Dass wir dadurch bessere Chancen haben, die Welt zu erreichen. Und davon ist die Schwester Paula total von überzeugt. Könnt ihr euch irgendetwas Unpassenderes oder Profaneres vorstellen als einen transsexuellen Evangelisten? Und dennoch glaubt sie, sie könne die Menschen ihrer Generation effektiver dienen als der typisch heterosexuelle Christ. Die Philosophie von Schwester Paula ist im Wesentlichen dieselbe Philosophie wie große Teile der heutigen Vermarktung des Evangeliums in Gemeinden. Sicherlich möchte keiner, dass es so weit geht wie bei Schwester Paula, aber die Philosophie lautet, wenn wir die Welt für uns gewinnen wollen, müssen wir an ihrer Seite stehen, ihr ähnlich genug werden, dass sie sich nicht von uns bedroht fühlt. Die Auffassung, dass die Gemeinde wie die Welt werden muss, um die Welt für sich zu gewinnen, hat den Evangelikalismus heutzutage im Sturm erobert. Die Gemeinde hat wirklich alles in ihrer Kraft Stehende getan, um sich der Welt anzunähern und eine Art christliches Gegenstück zu jener weltlichen Attraktion zu werden. Und wir haben heutzutage christliche Motorradclubs, christliche Bodybuilder-Teams, christliche Tanzvereine, christliche Jahrmärkte. Habe ich zwar noch nie in Deutschland gesehen, aber soll es in den USA geben. Und es soll sogar einen christlichen FKK-Strand geben. Woher auch immer Christen die Idee haben, die Welt auf diese Art und Weise zu gewinnen, aus der Bibel stammt dieser Gedanke ganz gewiss nicht. Es gibt nicht die geringste biblische Rechtfertigung, auf diese Art und Weise zu denken. Jakobus machte das sogar so sehr deutlich, dass er sagte, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Und Johannes drückte es folgendermaßen aus: Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, diese Dinge sind alle vergänglich und haben nichts mit ewigen Dingen zu tun. Wenn die Marketingstrategen Unrecht haben und wir nicht wie die Welt werden müssen und werden sollten, was sollen wir dann tun? Wie soll unsere Strategie dann aussehen? Wir fragen uns, wie sollen wir das tun? Und wir fragen nicht so sehr in Bezug auf die tatsächliche Verkündigung des Evangeliums, sondern in Bezug auf den grundlegenden Sachverhalt, der uns eine Basis für unsere Verkündigung bietet. Danach fragen wir, wie gewinnen wir die Aufmerksamkeit der Welt, der Sünder, damit sie sich die Wahrheit zumindest anhören? Worin sollte unsere Strategie bestehen? Wie sollte unsere Methode, unsere Technik, unsere Marketing-Einstellung aussehen? Ich denke, das Prinzip ist absolut grundlegend und wird in Matthäus 5 für uns dargelegt. Jesus beschrieb es so einfach und direkt, wie er nur konnte. Und das lässt sich nicht verbessern. Er sagte Folgendes: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagte im Wesentlichen, dass die ultimative, perfekte Basis für die Evangelisation durch die Tugendhaftigkeit eures Lebens geschaffen wird. Unsere Glaubwürdigkeit in der Welt ist unser Zeugnis. Die Basis, auf deren Grundlage wir verkündigen, ist Tugendhaftigkeit, Gottesfürchtigkeit, Rechtschaffenheit und ein verwandeltes Leben. Das größte und das schlagkräftigste Element der Evangelisation ist keine Technik oder irgendeine Marketingstrategie. Es ist nicht kulturelle Relevanz, sondern die Macht eines verwandelten Lebens. Und wir sagen das immer wieder. Wahrscheinlich kommt euch das schon fast aus dem Ohr raus. Aber das müssen wir immer wieder hören. Kollektiv gesprochen, es ist die Macht des verwandelten Lebens in der Gemeinde. Wenn die Welt auf uns schaut und einen oder mehreren Menschen sieht, die heilig, rechtschaffen und tugendhaft sind, die im Reinen miteinander sind oder auch allein, Freude, Segen und Glück, Zufriedenheit und Erfüllung erfahren und in ihren Herzen Hoffnung auf die Ewigkeit tragen, dann sieht die Welt den Beweis für einen Gott, der verwandelt. Das ist der Test, und so vermarktet ihr das Produkt, indem ihr die Menschen sehen lässt, was es tut und was es ist. Um einen Menschen davon zu überzeugen, dass Gott retten kann, muss ich ihm zeigen, wie ein Mensch aussieht, der gerettet ist. Um einen Menschen davon zu überzeugen, dass Gott Hoffnung geben kann, wir haben von Hoffnung gesprochen, muss ich ihm einen Menschen mit Hoffnung zeigen. Um einen Menschen davon zu überzeugen, dass Gott Frieden, Freude und Liebe geben kann, muss ich ihm einen Menschen mit Frieden, Freude und Liebe zeigen. Um einen Menschen davon zu überzeugen, dass Gott ihm komplette, absolute, äußerste Zufriedenheit geben kann, muss ich ihm einen zufriedenen Menschen zeigen. Ihr seht, die Art und Weise, wie wir unsere Basis bestimmen, ist dadurch die entsprechende Lebensweise. Und ich sage es noch einmal, das größte und schlagkräftigste Element der Evangelisation ist nicht Technik, ist nicht kulturelle Relevanz oder irgendeine Marketingstrategie, sondern die Macht verwandelter Leben. Jesus sagte, wir sollten so zur Ehre Gottes leben, dass die Menschen die Herrlichkeit von Gottes Werk in uns sehen können. Wir machen der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeglicher Hinsicht Ehre. Was bedeutet das? Wir stellen die Herrlichkeit eines errettenden Gottes unter Beweis, indem wir errettete Leben vorweisen. Sünder müssen die verwandelte Macht der Gegenwart Christi sehen und das nicht in irgendeiner klugen Technik, sondern im Leben eines Menschen. Wie einfach kann es denn nur sein? Genau dazu fordert Paulus hier Titus auf. Er weiß, worin die evangelistische Strategie besteht, um den Rest der Insel Kreta zu erreichen. Er weiß, worum es hier geht. Er weiß, was zu tun ist, damit das Wort Gottes geehrt wird, wie er in Vers 5 sagt. Nämlich, da heißt es, um die Gegner zum Schweigen zu bringen, wie er in Vers 8 sagt, und um der Lehre Gottes, unseres Retters, in der jeglicher Hinsicht Ehre zu machen, wie er in Vers 10 sagte. Er weiß genau, was zu tun ist. Und dazu fordert er uns in Kapitel 2 auf, eine gottesfürchtige Lebensweise zu führen. Wir müssen ganz bestimmt die errettende Botschaft verkünden und wir müssen klare Worte über Sünde, Gericht, Buße und Glauben sprechen. Aber das Ganze muss durch unser Leben auch glaubwürdig gemacht werden. Es hat keinen Sinn, über einen Gott zu sprechen, der erretten kann, wenn eure Lebensweise das nicht unter Beweis stellt. Betrachtet für einen Moment Vers 11. Weiter unten im Kapitel, dort heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringt für alle Menschen. Und das knüpft an Vers 10 an, in dem Gott unser Retter genannt wird. Gott ist ein errettender Gott und darum geht es Paulus hier. Es geht ihm darum, Menschen zu retten. Und weil er ein errettender Gott ist und seine Gnade erschienen ist, um allen Menschen Heil zu bringen, hat er uns gemäß Vers 12 angewiesen, die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Weltzeit zu leben. Und das, weil wir auf diese Weise das Evangelium glaubwürdig machen. Er rettet uns, ermächtigt uns zur Gottesfürchtigkeit, damit diese Gottesfürchtigkeit die Basis und die Grundlage zur Verkündigung des Evangeliums wird. Überall, wo es gottesfürchtiges Leben gibt, gibt es Menschen, die die Verlorenen durch den Einfluss ihres verwandelten Lebens erreichen können. Und deshalb sagt Petrus auch in 1. Petrus 1, Vers 16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig und zitiert dabei Gott. Deshalb sagt Petrus, dass Gott uns dazu berufen hat, ein königliches Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit wir durch unsere Lebensweise die Unwissenheit der törichten Menschen verstummen lassen. Aber die zeitgenössische Gemeinde interessiert sich nicht für heiliges Leben, sondern für Weltlichkeit. Sie denkt, dass sie das Fundament der Glaubwürdigkeit, auf dem sie Zeugnis ablegt, nicht durch ihre Absonderung von der Welt legen soll, sondern durch Anpassung an die Welt. Nun, sie nennen es nicht Weltlichkeit, sondern seit bereits Jahrzehnten sehr innovativ nennen sie es Kontextualisierung. Das ist ein hochtrabendes, ein sehr großtöniges Wort und steht letztlich für Weltlichkeit. Die Kontextualisierung des Evangeliums heutzutage hat die Gemeinde mit dem Geist des Zeitalters infiziert. Sie hat die Türen der Gemeinde weit geöffnet für Weltlichkeit und Oberflächlichkeit und in einigen Fällen für eine krasse Partyatmosphäre. Und so bestimmt jetzt die Welt das Programm der Gemeinde. Wir brauchen uns nur umsehen, was da alles so los ist, was da abläuft. Es ist haarsträubend, was selbst in evangelikalen Ausbildungsstätten und theologischen Fachhochschulen abgeht. Das evangelikale Christentum hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Ich selbst habe den Kern dieser Veränderung mit durchlebt. Evangelikale sind wesentlich toleranter geworden gegenüber Aktivitäten, die einst als weltlich und unmoralisch betrachtet wurden. Exzessiver Alkoholkonsum, das Ansehen von Fernsehfilmen und der Besuch von Kinofilmen mit gewalttätigem oder sexuellem Inhalt oder auch vorehelicher Sex sind nur Beispiele von dem, was heute weitgehend gebilligt wird. Ein externer Beobachter schreibt dazu über die christlichen Studenten Folgendes, Zitat, die symbolischen Grenzen, die in der Vergangenheit für den konservativen Protestantismus moralischen Anstand definierten, haben eine gewisse Klarheit angebüßt. Viele Unterscheidungen, die das Verhalten von Christen vom weltlichen Verhalten trennen, wurden in Frage gestellt oder komplett unterminiert. Selbst die Worte weltlich und Weltlichkeit haben innerhalb von einer Generation den Großteil ihrer traditionellen Bedeutung verloren. Die traditionelle Bedeutung von Weltlichkeit ist tatsächlich nicht mehr relevant für die künftige Generation von Evangelikalen. Zitat Ende. Die Gemeinde ist weltlich geworden. Wie kommt das, dass solche externen Beobachter das wissen und wir nicht? Was dieser Schreiber unter den evangelikalen Studenten bemerkte, ist eine Reflexion dessen, was im größeren Maßen in evangelikalen Gemeinden als Ganzes geschehen ist. Und ich befürchte, die durchschnittliche Gemeinde sorgt sich weitaus mehr über die Meinung der Welt als über die Meinung Gottes. Sie ist so darin vertieft, nicht Christen zu gefallen, dass sie unter Umständen kaum daran denkt, Gott selbst zu gefallen. Und ihr könntet daraus schlussfolgern, dass die Gemeinde so übermäßig kontextualisiert wurde, dass sie weltlich geworden ist. Wenn wir das Ziel der Evangelisation erreichen wollen, die von Gott erteilte Aufgabe, die Verlorenen zu erreichen, dann beginnt all das mit der Art von Mensch, die wir sind, nicht mit einer Art von Technik oder Methode. In Epheser 2,10 lesen wir, dass der Herr uns geschaffen hat zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Und Philipper 2 lesen wir in Vers 15, wir sollen tadellos und lauter sein, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Es ist unsere Tadellosigkeit, es ist unsere Unschuld, unsere Gottesfürchtigkeit inmitten eines verdrehten und pervertierten Volkes, die die Grundlage bilden, auf der wir das Wort Gottes des Lebens festhalten. Weil das so wichtig und grundlegend ist, weist Paulus hier in Kapitel 2 an, dafür zu sorgen, dass die Gemeinden in Kreta einen bestimmten Standard an Tugendhaftigkeit erreichen. Darum geht es in Kapitel 2. Gott ist ein rettender Gott und er hat Menschen errettet, damit sie gottesfürchtig leben. Und das, damit auch andere errettet werden können. Und hier im zweiten Kapitel schreibt Paulus also seinem jungen Sohn im Glauben, Titus, und sagt ihm, wie er die Gemeinde in jeder Stadt auf Kreta in Bezug auf Tugendhaftigkeit dahin bringt, wo sie sein müssen, um das Evangelium glaubwürdig zu machen. Erstens gab er ihm in Vers 1 einen allgemeinen Befehl, als er ihm gebot, das zu reden, was der gesunden Lehre entspricht. Er weiß, dass diese gottesfürchtige Lebensweise vom richtigen Verständnis der Worte Gottes abhängt. Er weiß, dass einige gottesfürchtige Lebensweise vom richtigen Verständnis abhängt. Und man kann keine gute Theologie ausleben, wenn man diese nicht hat. Und so beginnt er, indem er sagt, du musst reden, was der gesunden Lehre entspricht. Du musst die Grundlage der göttlichen Wahrheit damit legen. Und dann sagt er, du musst Kontakt mit jeder Gruppe in der Gemeinde aufnehmen. Die älteren Männer, Vers 2, sollen darin unterwiesen werden, nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu sein. Und dann die älteren Frauen in Vers 3 sollen unterwiesen werden, sich so zu verhalten, wie es Heiligen geziemt. Nicht verleumderisch sein, nicht viel Weingenuss ergeben, sondern das Gute lehren. Und die jüngeren Frauen sollen durch sie angeleitet werden. Und zwar sollen sie ihre Männer lieben und ihre Kinder, besonnen zu sein, das sollen sie ihnen beibringen. Sie sollen keusch sein, häuslich, gütig und sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Mit anderen Worten, als Hirte und Pastor musst du, Titus, für die alten Männer das tun, was am nötigsten ist, damit sie ihr Zeugnis bewahren können. Für alte Frauen, was für sie nötig ist, ebenso für die jungen Frauen. Und heute Morgen wenden wir uns einer vierten Kategorie zu, den jungen Männern. Vers 6. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen, In allem mach dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde und untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Nachdem die alten Männer, die alten Frauen und die jungen Frauen diskutiert wurden, wendet er sich also hier den jungen Männern zu. Und das ist am wichtigsten für Titus, weil er einer von ihnen ist. Er ist sehr wahrscheinlich ein bisschen jünger als Timotheus, der vermutlich Ende 30 war. Titus war vielleicht Anfang 30, also ein junger Spund. Viel jünger als Paulus, der sich jetzt als den Alten bezeichnet. Er ist über 60, wahrscheinlich so um die Mitte 60. Aber Titus ist ausdrücklich selbst ein junger Mann und hat deshalb einen einzigartigen Beitrag zu den jungen Männern zu leisten, den er für alte Männer nicht leisten könnte oder für alte Frauen oder für junge Frauen, weil er persönlich nicht deren einzigartige Aufgabe versteht. Das hier ist also in Wirklichkeit seine Gruppe. Und deshalb ist Vers 6 zwar an die jungen Männer gerichtet, Verse 7 und 8 aber an Titus. Ihr sagt jetzt, ist das etwas anderes? Gibt es nur einen Vers, Vers 6, der sich sehr kurz an junge Männer richtet, während er dann dazu übergeht, zu Titus zu reden? Nein, ich denke, die ganze Aussage bezieht sich auf junge Männer. Und was er in Vers 6 zu jungen Männern im Allgemeinen sagt, sagt er in den Versen 7 und 8 zu Titus im Besonderen, im Speziellen, weil dieser ein Vorbild für alle junge Männer sein soll. Damit wird eine Stufe des geistlichen Charakters und der geistlichen Hingabe vorgegeben, die er für ältere Männer nicht vorgeben könnte, weil er diesen Punkt in seinem Leben noch nicht erreicht hatte. Noch konnte er ihn für ältere Frauen oder für jüngere Frauen vorgeben, weil er die Aufgabe von Frauen nicht vollständig und aus eigener Erfahrung kennt. Das hier ist seine Gruppe. Und so wird er nicht nur dazu aufgefordert, sie zu ermahnen, Vers 6, sondern in Versen 7 und 8 auch dazu, ihnen ein Vorbild zu sein. All das bezieht sich durch ihn auf die jungen Männer. Drei Aspekte von Verantwortung werden hier offensichtlich. Erstens Ermahnung, zweitens Vorbild und drittens Wirkung. Lass uns mit der Ermahnung in Vers 6 beginnen. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Gleicherweise ist ein Übergangswort, das eine neue Kategorie einführt, wie die vorangegangenen drei Kategorien. Ebenso wie die anderen Gruppen dazu aufgefordert wurden, gottesfürchtig zu leben und die einzigartigen Aspekte in der jeweiligen Rolle angesprochen werden, so ist es auch hier der Fall für die jungen Männer. Hier wird Titus dazu ermutigt, persönlich die Leiterschaft zu übernehmen und sich persönlich um die jungen Männer zu kümmern, zu denen auch er gehört. Und das wäre ohne Zweifel der größte Schwerpunkt in seinem Leben und auch in seinem Dienst. Ältere Männer müssten von älteren Männern angeleitet werden, ältere Frauen müssten von älteren Männern oder älteren Frauen ermutigt und unterwiesen werden. Jüngere Frauen sollten von älteren Frauen angeleitet werden. Und jetzt werden die jungen Männer von einem der ihren angeleitet, der gottesfürchtig ist, wenn auch jung, nämlich Titus. Wie steht es also mit jungen Männern? Wie jung ist jung? Nun, Männer wie die Frauen dürfen sich jetzt freuen. Der Begriff bezieht sich auf Leute, auf Männer, die unter 60 sind. Ihr seid alle jung. Jung bezieht sich allgemein gesprochen auf Männer unter 60, da 60 allem Anschein nach nicht nur die kulturelle Schwelle zu jener Zeit war, sondern sogar eine, mit der Paulus sich in 1. Timotheus identifizierte, als er über die Witwen über 60 sprach. Junge Männer machen eine große Kategorie aus, die vom Jugendalter bis 60 Jahre oder so geht. Nun stehen junge Männer ihren eigenen besonderen Problemen und Gefahren gegenüber. Und diese sind vielleicht im frühen Stadium dieser langen Periode die Jung genannt wird, in mancher Hinsicht intensiver. Aber diese Aspekte scheinen sich über den ganzen Zeitraum zu erstrecken, bis zu dem Alter 60 ungefähr. Das ist die Zeit, wenn Männer zeugungsfähig, stark und bis zu einem gewissen Maß aggressiv, gesund und sehr ehrgeizig sind. Aber das sind auch gefährliche Jahre für alle Männer unter uns. Hier sind einige Gefahren, die wir uns mal anschauen wollen. Erstens, das ist nicht nur exklusiv für Männer, aber besonders, erstens ist Faulheit ein riesiges Problem. Vielleicht nennt ihr es auch Zügellosigkeit oder Nachgiebigkeit. Das ist in der Regel programmiert, aber es ist auch ein natürlicher Bestandteil des Gefallenseins. Der Mensch ist im Allgemeinen faul. Er braucht ein paar Gewissensbisse und Kontrollen und starke Motivation, um zu arbeiten. Aber im Allgemeinen kann Faulheit zu Hause verschärft werden, wenn Männer jung sind. Faule Männer entstehen in der Regel dann, wenn es ihnen an Disziplin mangelt und man ihnen nie wirklich beibringt, die losen Enden ihres Lebens zusammenzuzurren und konstruktiv zu sein. Faule Männer werden vor allen Dingen in Haushalten produziert, wo Parteilichkeit herrscht, wo die Eltern aus irgendeinem Grund eine bestimmte Person vorziehen und begünstigen. Und so sieht er sich nicht als einer unter vielen, sondern als einer über vielen, weil er bevorzugt ist, und achtet deshalb nicht darauf, was er tun kann, um anderen zu dienen, sondern was andere für ihn tun können. Und das führt zu Faulheit. Faule Männer entstehen in der Regel auch in Haushalten, wo sie nie gelernt haben, hart zu arbeiten. Haushalten, in denen man ihnen nachgegeben hat und sie reichlich Geld und in denen man materielle Güter hatte. Faule Männer entstehen auch sehr leicht in Haushalten, in denen die Eltern abwesend sind, wo es vielleicht keinen Vater gibt. Faule Männer entstehen in Haushalten, in denen sich niemand wirklich um sie kümmert, wo sie sich selbst überlassen sind, ohne Fürsorge, ohne jegliche Disziplin und ohne Arbeit. Und wenn junge Männer die Wahl haben zu tun, was ihnen gefällt, werden sie nichts Nützliches wählen. Sie werden Opfer ihres eigenen Programms der Trägheit. Es ist eine gefährliche Zeit, jung zu sein. Vor allen Dingen, wenn ihr keine Disziplin gelernt habt. Wenn ihr nicht gelernt habt zu arbeiten, wenn ihr keine Sorgfalt lernt. Zweitens, eine weitere Gefahr der Jugend ist Freiheit. Das sind junge Menschen, die aus den von der Familie gesetzten Grenzen entlassen werden, aus ihrer Rechenschaftspflicht gegenüber der Familie, den prüfenden Blick der Familie, zu bald, zu schnell, zu weit. Sie bekommen vielleicht ein Auto zu früh und haben völlige Freiheit. Sie sind nicht länger unter starkem Einfluss und sie unterliegen keinen Einschränkungen mehr. Sie unterliegen keinen Konsequenzen für ihr Verhalten mehr. Sie haben keine Anleitung mehr. Sie unterliegen keiner Disziplin mehr. Sie unterliegen keiner väterlichen Kontrolle mehr. Wenn sie beginnen, im Rahmen ihrer Freiheit das zu tun, was ihnen gefällt, tun sie in der Regel das, was Gott nicht ehrt und was nicht produktiv ist. Das ist die zweite Gefahr. Die dritte Gefahr ist eine dekadente, eine heruntergekommene Kultur. Und junge Männer, die in einer dekadenten, in einer heruntergekommenen Kultur aufwachsen, sind an Laster und Verirrung gewöhnt. Und hört mal gut zu. Vertrautheit mit diesen Lastern ruft keinen Ekel hervor, sondern Bindung. Vertrautheit mit Lastern ruft keinen Ekel hervor, sie führt vielmehr zu Bindung, nämlich an diese Laster. Moralische Wahrnehmungen werden verzerrt, Empfindsamkeiten gegenüber dem Bösen werden abgestumpft und wenn junge Menschen, junge Männer sich an Laster gewöhnen, werden sie zu Opfern ihrer Verlockung. Viertens, eine weitere Gefahr, die junge Männer eilt, ist eine gottlose Schulbildung. Eine gottlose Schulbildung. Sie leben in der Schule, der Ausbildung, Sie erleben dort Angriffe auf Gott und Angriffe auf Christus, sowohl offene als auch verhüllte, verdeckte auf eine sehr subtile Art und Weise. Sie erleben Angriffe auf die Bibel und das Christentum wird entweder völlig ignoriert, es wird ausgelacht, sie werden verhöhnt und das Christentum wird als nicht intellektuell betrachtet. Sie durchlaufen einen Prozess der Bildung, in dem Gott völlig ausgeklammert wird oder in dem er bestenfalls auf menschliche Weise definiert wird. Und das hat einen großen Einfluss, weil Mentoren, Lehrer und Dozenten bei Kindern, bei jungen Männern Autorität haben. Es ist eine gefährliche Zeit, weil die Fundamente des Lebens und des Glaubens an Gott, die ein so natürlicher Bestandteil des menschlichen Herzens und der Gedankengänge sind, wie in Römer 1 aufgezeigt wird, in der Bildung angegriffen, niedergeschmettert und erschüttert werden. Und die Menschen ihren Sinn für die Realität Gottes verlieren. Ein Riesenproblem. Eine gottlose Schulbildung. Und dann in einer allgemeinen fünften Kategorie würde ich sagen, es ist einfach aufgrund der Unreife insgesamt gefährlich. Unreife bringt ihre eigenen Probleme mit sich. Jemand sagte einmal, es ist zu dumm, dass die Jugend auf die jungen Menschen vergeudet werden muss. Aber so ist es nun einmal. Ja. Und die Jugend ist unreif, weil sie nun mal jung ist. Und weil sie unreif ist, hat sie ihre eigenen Probleme. So ist zum Beispiel Versuchung am stärksten in der Jugend. Begierden sind zu jener Zeit am verlockendsten. Es werden dort Gewohnheiten geformt, die nur selten gebrochen werden können. Und selbst im hohen Alter haben Männer am Sterbebett zugegeben, dass sie es nie geschafft haben, die Gewohnheiten der Pornografie zu überwinden, die sie in ihrer Jugend begonnen hatten. Die Jugend ist eine Zeit, die mehr Gelegenheit für die Sünde bietet. Die Jugend ist eine Zeit, in der der Ehrgeiz stark und der Stolz oft kontrolliert. Die Jugend ist eine Zeit ungerechtfertigter Zuversicht, eine Zuversicht, die nicht verdient ist, weil sie nie bei euch jungen Männern auf die Probe gestellt wurde. Ihr konntet euch darin nicht bewähren. Und es ist eine Zeit von imaginärer, das heißt von eingebildeter Unbesiegbarkeit und eine Zeit mangelnder Erfahrung. Erfahrung reift und macht weicher und bringt die Realität mit sich. Es ist eine überaus gefährliche Zeit und dennoch ist die Zukunft der Gemeinde von jungen Männern abhängig, die in solchen gefährlichen Zeiten aufwachsen. Und deshalb sagt Paulus zu Titus, ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein und meint damit, sich selbst in den Griff zu bekommen. Das Wort ermahnen, parakaleo, längsseits, an die Seite von jemandem kommen und ermahnen oder ermutigen, ein vertrautes Wort aus dem Neuen Testament. Es bedeutet, zu unterweisen, zu lehren, zu beraten, anzuleiten, zu führen, zu ermahnen und zurechtzuweisen. Das ist eine Methode der Einflussnahme durch das gesprochene Wort. Längsseits kommen und sie anzuleiten, besonnen zu sein. Das Wort bedeutet einfach, sich selbst zu beherrschen. Und es ist dasselbe Wort Sophroneo, das wir schon mehrere Male betrachtet haben. Das ist einfach Selbstbeherrschung, bedeutet Selbstkontrolle, Ausgeglichenheit zu entwickeln, ihre Fähigkeiten und ihre Begierden, ihr Verlangen und ihre Wünsche unter Kontrolle zu bekommen und ein kritisches Urteilsvermögen zu entwickeln. Solche Ermahnung wird übrigens in ähnlicher Form auch an Timotheus gerichtet, in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 22. Sie erscheint auch in 1. Petrus 5, Vers 5. Junge Männer müssen Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung haben und ausgeglichen sein. Und sie müssen beweisen, dass sie ihre Begierden und ihre Fähigkeiten im Griff haben. Und das ist unverzichtbar. Das ist eine unverzichtbare Angelegenheit, wenn sie gottesfürchtig sein sollen. Sie müssen ihr Leben im Griff haben. Und das bedeutet, Eltern, wenn ihr eure Kinder aufzieht, müsst ihr sie genau dazu erziehen, sich an heilige Maßstäbe zu halten. Ihr müsst sie kontrollieren, damit eure Kontrolle bei Zeiten ihre Kontrolle wird. Das ist das Anliegen der Erziehung. Und dann achtet bitte auf die ersten zwei Worte von Vers 7, die wirklich an das Ende von Vers 6 gehören. Die Versnummern sind ja, wie wir wissen, nicht inspiriert. Die wurden später mal von Menschen hinzugefügt. Aber ich glaube, dass hier diese Worte zu Vers 6 gehören. Es gibt mehrere Gründe dafür, das zu glauben, warum wir diesen Ausdruck an das Ende von Vers 6 setzen sollten, damit dieser dann so lautet: Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen in allem. In allem. Erstens bedeutet das, dass Vers 7 mit mache dich beginnt und damit zum Vorbild übergeht, mache dich selbst zum Vorbild, nachdem die Betonung in Vers 6 auf Ermahnung lag. Das Wort dich selbst in Vers 7 wird dann zu einem wahrhaft betonten, einem emphatischen Wort und leitet einen neuen Gedanken ein. Deshalb denke ich, dass diese beiden Worte zu Vers 6 gehören. Der Ausdruck in allem passt besser an das Ende von Vers 6 und erstreckt, weitet diese Angelegenheit des geistlichen Gleichgewichts, der Selbstbeherrschung, der Selbstkontrolle und der ausgeglichenen Verhaltens im christlichen Verhalten auf eine fast unendliche Ebene. In allem. Junge Männer, die potenziell so unbeständig, impulsiv und leidenschaftlich, arrogant, ehrgeizig und unerfahren sind, müssen lernen, alle Bereiche ihres Lebens zu beherrschen. Ja, es reicht nicht, wenn wir sagen, da bin ich beherrscht und da nicht. Alles muss beherrscht werden. Paulus sagte, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Er erinnerte uns daran, im Geist zu wandeln, in Galater 5, und nicht die Begierden des Fleisches zu erfüllen. Also sagt Paulus, er ermahne die jungen Männer, im Geist zu wandeln, mit all ihrer Kraft danach zu streben, sich zu beherrschen und in geistlichem Gleichgewicht und mit Selbstkontrolle zu leben und nicht zu einem Opfer dieser Gefahren zu werden, die überall um sie herum lauern. Nachdem er diese Ermahnung gegeben hat, dann wendet er sich dem zweiten Punkt zu, dem Vorbild. Ermahnung, zweiter Punkt, Vorbild. Und er macht Titus zu diesem Vorbild. Ihr werdet in Vers 7 das Wort Vorbild bemerken, und das ist offensichtlich der Schlüssel zu allem. Er wird jetzt zu Titus sagen, sie zum Wohl der jungen Männer, ermahne sie, und das bedeutet, sie verbal zu konfrontieren, aber zum Wohl der jungen Männer sei ihnen auch ein Vorbild. Und das bedeutet, sie mit dem Beispiel deines Lebens zu konfrontieren, damit sie nachahmen können, was du bist. Eine Ermahnung ohne Vorbild mangelt es an Nachdruck, Wirkung und Schlagkraft. Eine Mahnung ohne Vorbild ist letzten Endes nichts anderes als Heuchelei. Und Heuchelei lehrt die Menschen nie das Richtige zu tun, sie lehrt die Menschen immer das Falsche zu tun. Paulus lehrte in Wort und Tat. In Apostelgeschichte 20 hätte er einfach nur die Worte Jesu zitieren können, geben ist seliger als nehmen, um sie damit anzuleiten, großzügig zu sein. Aber was tut er in diesem Fall? Er zitiert, ihr wisst, wie ich war, als ich bei euch war, oder er sagt es vielmehr, ihr wisst, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ihr wisst, dass ich Silber oder Gold oder Kleidung von niemand begehrt habe, und ihr wisst, welche Opfer ich gebracht habe, um für meine eigenen Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten zu sorgen. Und jetzt sage ich euch, geben ist glücklicher, glückseliger als nehmen. Und ihr wisst, was ich meine, weil ihr es in meinem Leben gesehen habt. In Hebräer 13, Vers 7 werden wir angewiesen, den Glauben unserer Leiter nachzuahmen. Nicht einfach auf das zu hören, was sie sagen, sondern ihren Glauben nachzuahmen, so zu leben, wie sie es taten. Und in Philipper Kapitel 3, Vers 17 sagt Paulus, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. 1. Korinther, Kapitel 4, 16, sagt Paulus, werdet meine Nachahmer. 1. Korinther 11, Vers 1 sagt er, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Hier geht es um die Frage des Vorbildes. Und das wird nirgends deutlicher beschrieben als in 1. Timotheus 4, Vers 12. Und 1. Timotheus 4, Vers 12 sagt Paulus, als er an Timotheus schreibt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Okay? Gestatte es niemanden, dich einfach aufgrund deiner Jugend zu kritisieren und abzuspeisen, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Genau denselben Ausdruck benutzte er gegenüber Titus. Aber an dieser Stelle beschreibt er 5 Kategorien im Timotheusbrief: Wort, Wandel, Liebe, Glauben und Keuschheit. Sei in allen Lebensbereichen ein Beispiel, dem andere folgen können. Wort, das sind Gespräche, deine Gespräche, die aus deinem Mund kommen. Wandel, das ist deine Lebensweise, die Dinge, die du tust, wohin du gehst, welche materiellen Güter du dir anschaffst oder nicht anschaffst, was du hast oder nicht hast, jeder Aspekt deines Lebens. Liebe, das ist dein aufopferungsvoller Dienst für andere. Und fordere sie nicht dazu auf, sofern du nicht selbst ein aufopferungsvolles Leben führst. Dann Glauben, das bedeutet Treue und Beständigkeit. Beweise, dass du nicht nur eine Eintagsfliege bist, eine Sternschnuppe, sondern dass man langfristig auf dich zählen kann. Du bist kein geistlicher Kurzstreckenläufer. Du bist unbeirrbar und du bist vertrauenswürdig. Du bist treu, du bist standfest, du bist kompromisslos, bis dich das Ende ereilt. Und dann fügt er Keuschheit hinzu. Hagnäa, das hat etwas mit moralischer und sexueller Reinheit, innerlich und äußerlich zu tun. Sei ein Vorbild in allen Bereichen, was du sagst, was du tust, wie du andere Menschen behandelst, deine Beständigkeit und deine moralische Reinheit. Sei ein Vorbild. Es ist absolut unverzichtbar und der gewichtigste Aspekt geistlicher Leiterschaft. Es ist egal, was du sagst, wenn du es nicht auslebst, dann bist du nichts weiter als ein Heuchler. Die Menschen werden ignorieren, was du sagst und auf das Niveau herabsteigen, auf dem du lebst. Ein Vorbild zu sein, ist also ein zentraler Gedanke und von zentraler Bedeutung in der Lehre von Paulus. Es ist von zentraler Bedeutung in der Lehre des Neuen Testaments. Es ist von zentraler Bedeutung im Leben der Gemeinde. Und junge Männer tragen die Verantwortung dafür, Vorbilder zu sein. Titus ist definitiv ein Vorbild, dem andere folgen können. Er stellt eine Herausforderung für jeden jungen Mann im Dienst dar, ebenso wie für mich. Selbst jetzt, wo ich mich schon am oberen Ende der Kategorie Jung befinde, es ist mir im Dienst deshalb nicht nur wichtig, euch die Wahrheit zu predigen, sondern ebenso die Wahrheit zu leben. Und das deshalb, weil ich nicht möchte, dass die Predigten nur oberflächlich sind und unglaubwürdig und heuchlerisch, sondern dass sie glaubhaft sind. Und so sagt er zu Titus, es ist absolut unverzichtbar, dass du ein Vorbild bist. Das Wort Vorbild ist ein sehr interessantes Wort. Es bedeutet buchstäblich Schlag. Ein Schlag, wie man ihn mit einem Hammer ausführen würde. In Johannes 20, 25 wird sogar dasselbe Wort verwendet, übersetzt als Mal, um den Abdruck der Nägel in den Händen Jesu zu beschreiben. Als der Hammer einschlug und den Nagel durchtrieb, hinterließ er den Abdruck des Nagels. Das ist der Gedanke dahinter. Es ist das Wort für eine Gussform, eine Form, ein Modell, ein Muster, das man nachzeichnet, irgendein Abdruck oder Druck. Und das sollt ihr sein. Ihr sollt der perfekte, lebendige Abdruck von Tugendhaftigkeit sein, das Modell, das andere befolgen können, das Leben, an dem sie ihr eigenes ausrichten können. Das ist unverzichtbar bei der Einflussnahme auf junge Männer. Denn junge Männer sehen zu anderen Männern auf, sie sehen zu Männern auf, sie wünschen sich einen Helden, den sie nachahmen können. Und es ist unverzichtbar, dass ihr so lebt, dass ihr dieser geistliche Held werdet. Vergleicht das mal mit Matthäus 23, Vers 3, wo Jesus die Pharisäer anklagt und sagte, aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. So sollt ihr nicht sein. Und Titus wurde aufgefordert, ein Vorbild in einem sehr umfassenden Bereich zu sein, ein Vorbild guter Werke zu sein. Viel umfassender geht es kaum. Gut, das ist das Wort Kalos. Es ist nicht nur ein kosmetisches, äußerliches Gut, sondern eine innewohnende Güte, eine Rechtschaffenheit, eine Ehrbarkeit, eine moralische Vortrefflichkeit. Sagt also, sei ein Vorbild in allen Taten, Werken, Bemühungen, die man als rechtschaffen bezeichnen könnte. Sei ein Vorbild geistlicher Güte und Rechtschaffenheit, die in jeder einzelnen Sache, die du tust, offenbart wird. Und hier geht es offensichtlich um das allgemeine Benehmen, um das allgemeine Verhalten. Dein Leben soll voller guter Werke sein und anderen jungen Männern als Vorbild dienen, wie sie leben sollen. Junge Männer, so sollt ihr leben. Ihr fangt an, euer Leben zu beherrschen, wenn ihr anfangt zu verstehen, was Gott will, dass euer Leben voller guter, rechtschaffender, heiliger Werke ist. Und dann gibt es noch eine andere Angelegenheit, die ihm präsentiert wird. Nicht nur in dieser breit gefassten Kategorie guter Werke. Achtet einmal darauf, was er in Vers 7 hinzufügt. In der Schlachter Übersetzung steht im Text, in der Lehre erweise Unverfälschtheit. In der Lehre erweise Unverfälschtheit. Es scheint hier, als ob er Titus auffordern würde, dafür zu sorgen, dass er ein Vorbild unverfälschter Lehre sei. Aber darum geht es wahrscheinlich gar nicht. Was Paulus hier zu ihm sagt, ist Folgendes. In der Frage der Lehre sei ein Vorbild an, im Griechischen steht buchstäblich Unbestechlichkeit. Das Wort Unbestechlichkeit kommt von dem griechischen Phatora. Und wenn man ein kleines A vorne dran setzt, ist es Aphtora, wird es zu einem Negativ. Das sehen wir auch im Deutschen manchmal. Wir kennen zum Beispiel das Wort sympathisch, wenn mir jemand sympathisch ist. Das heißt mitfühlen, fürsorglich. Wenn jemand sympathisch ist, hat er Pathos. Wenn wir sagen, jemand ist apathisch, dann drücken wir die Gleichgültigkeit, die Teilnahmslosigkeit, die Apathie dieser Person aus. Wir verwenden also dasselbe, was sie damals Alpha oder Alpha Privativum bezeichnen und was ein Wort verneint, einfach indem man ein A davor setzt. Wir haben also ein Wort, das Bestechlichkeit, Bestechung, Verdorbenheit bedeutet. Mit einem A vorne dran bedeutet euch, nicht bestechlich zu sein, nicht verdorben. Übrigens, das Wort Phatora wird in 2. Petrus 1, Vers 4 und 2. Petrus 2, 19 verwendet und als Verderben übersetzt. Es beinhaltet die Vorstellung von moralischer Abscheulichkeit. Es wird in außerbiblischer Literatur auch in einer anderen Form für Verführer oder einen Vergewaltiger oder einen Abtreiber verwendet. Also bezieht es sich auf einen lasterhaften, abscheulichen, unmoralischen, verdorbenen Verführer, einen Abtreiber, auf das schlimmste Verhalten. Wenn ihr das Alpha hinzufügt, wird daraus Unbestechlichkeit, Unverderbtheit. Er sagt hier also, es ist ein Wort, bei dem es um das Verhalten geht. Es ist ein Wort, bei dem es um das Benehmen geht. Und er sagt, wenn es um die Lehre geht, lebe sie ohne Verderbtheit aus. Das ist es, was er hier sagt. Das Wort Lehre, die Didaskalia, ist das Wort, das in den Pastoralbriefen 15 Mal verwendet wird. Es wird immer als Belehrung oder Lehre übersetzt. Und in der Frage der Lehre, der christlichen Lehre, bewahre also unverderbten Gehorsam. Das ist, was es hier sagt an dieser Stelle. Das ist es, was junge Männer tun müssen. Junge Männer müssen das Wort Gottes kennen und müssen gemäß dem Wort Gottes leben. Das nennt man auch Integrität. Es geht nicht darum, dass Titus unverfälschte Lehre verkünden soll. Das wurde ihm dort bereits in Vers 1 auferlegt. Jetzt wird er aufgefordert, in perfekter Übereinstimmung damit zu leben, ohne Fehl. In diesem Abschnitt fehlt die Ermahnung. Wenn er ihn ermahnen würde, auf eine bestimmte Weise zu lehren, hättet ihr das vielleicht in Vers 6 gefunden, aber hier nicht. Hier spricht er über sein Vorbild durch sein Leben und sagt, bleibe ein Vorbild, das in Bezug auf die offenbarte Wahrheit Unverfälschtheit beweist. Das ist der Punkt. Der uns vertraute Psalm 119 enthält ein paar Verse, die eben diese großartige Wahrheit bekräftigen. Hört mal, was in Vers 9 steht. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gern? Antwort: indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Das ist es. Wenn ihr in jedem Bereich ein Vorbild sein wollt, dann müsst ihr euch nach dem Wort Gottes richten und auf unverfälschte Weise leben. Und deshalb sagt der Psalmist auch in Vers 10, dann später im Psalm 119, von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Was euch auf den richtigen Weg hält, ist das Wort Gottes und reiner Gehorsam gegenüber dem Wort. Bewahrt die Lehre in eurem Herzen und ordnet euch ihr unter, gehorcht ihr und lebt die Schrift aus. Demzufolge wäre Titus ein Vorbild an Integrität und konsequentem Leben, das allen restlichen jungen Männern genau zeigen würde, wie sie leben sollten. Und so sollt ihr leben, junge Männer. Und ich auch. Ich bin ja auch noch so jung. Es gibt keine Prämie dafür, ein Jugendlicher zu sein und jung zu sein. Es gibt keine Prämie dafür, sich in der Jugend die Hörner abzustoßen. Gott schätzt weder den jugendlichen Frevel noch Frevel des Erwachsenenalters. Gott sieht in seinem Plan für euch nicht jahrelanges Sündigen vor. Sünde ist in jeder Lebensphase Verstoß gegen Gott, selbst in der Jugend. Und Jugend ist keine Entschuldigung dafür, denn der Heilige Geist kann die Sünde in Schranken halten. Und das ist die gute Nachricht. Und wenn man das Wort Gottes im Herzen bewahrt und es in seiner Lebensweise stets berücksichtigt, kann man unverfälscht im Einklang mit der Lehre leben. Und dann fügt er am Ende von Vers 7 noch ein weiteres Wort hinzu, würdige Ernst. Würdige Ernst. Dieses Wort wird auch in 1. Timotheus 3, Vers 8 und 11 für Diakone verwendet. Es bedeutet Ernsthaftigkeit. Er sagt hier, du musst den jungen Männern ein Vorbild an Ernsthaftigkeit sein, denn die Jugend tendiert dazu, leichtfertig zu sein und verwegen zu sein. Besonders in unserer Kultur, wo wir Unterhaltung auf das Niveau einer zerstörerischen Krankheit gebracht haben, besonders in unserer Kultur, wo wir für die Unterhaltung leben. Leichtfertigkeit, Banalitäten beherrschen unsere Kultur. Stimmt das nicht? Menschen können leichtfertig sein und entbehren der Fähigkeit, ernsthaft zu denken. Junge Männer müssen lernen, ernsthaft zu denken. Nun bedeutet das, dass ihr nicht mehr lachen sollt? Nein, gewiss nicht. Gott hat uns das Lachen als Geschenk von ihm gegeben und es gibt Zeiten der Freude und Zeiten des Lachens. Aber es bedeutet, dass ihr begreift, dass die Dinge ernst sind, ihr ernst sein müsst, wenn ihr euch mit ernsten Dingen befasst. Es ist anzunehmen, dass der Fehler junger Männer, den Paulus im Sinn hatte, nicht ist, dass sie lachen, wenn sie lachen sollten, sondern dass sie lachen, wenn sie weinen sollten. Sie sollten ein reifes Verständnis der Fragen des Lebens, des Todes, der Zeit und der Ewigkeit haben. Und dann in Vers 8 fügt er ein letztes Merkmal für diese vorbildliche Lebensweise hinzu. Er sagt, du sollst durch gesunde Rede dich auszeichnen, die untadelig ist. Und damit ist er wieder da, wo er begann, als er Timotheus schrieb und ihn aufforderte, ein Vorbild zu sein. Er begann bei Timotheus mit dem Thema der Rede und ging dann zum anderen Themen über. Und hier bei Titus beginnt er mit anderen Themen und geht dann zum Thema der Rede über. Die Rede ist das Wort Logos. Einige haben gedacht, das bedeutet gesund im Wort, eine gesunde Theologie zu haben. Aber nein, Titus hatte bereits eine gesunde Theologie, denn er war bereits in Vers 1 angewiesen worden, die gesunde Theologie zu lehren. Und er muss bereits gesunde Theologie gehabt haben, denn er sollte sich schließlich in Kapitel 1 darum kümmern, solche zu finden, die er als Ältester einsetzen konnte. Paulus fordert ihn hier nicht auf, gesunde Theologie zu lehren, sondern lediglich auf gesunde Weise zu reden. Das Wort Logos bedeutet nicht immer das Wort Gottes. Es kann einfach Reden, Sprache bedeuten. Es bedeutet in Epheser 4, 29 genau das. Es ist einfach ein Wort fürs Reden und das bedeutet in Kolosser 4, 6, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Hier geht es nicht um Lehre oder Theologie. Das Wort gesund, solide hier, Hygis, stammt von Hygieno ab und bedeutet gesund oder förderlich sein. Wir leiten das Wort Hygiene davon ab. Ja, kennen wir auch. Gesundheit herbeiführen, lebensspendend, Gesundheit verleihend. Lasst eure Worte den Hörern Gnade bringen. Lasst die Gesundheit, geistlich lebensspendend sein. Wie gesund? Sodass eure Rede untadelig ist, dass sie nicht angeklagt oder verurteilt werden kann. Titus, pass auf! Du hast hier eine riesige Aufgabe für dich. Ich möchte, dass junge Männer besonnen sind, dass sie ihr Leben im Griff haben. Und damit sie ihr Leben in den Griff bekommen, müssen sie sich für gute Dinge einsetzen, dafür, dass sie ein unverfälschtes Leben führen, die an der Wahrheit ausgerichtet sind. Sie müssen sich dafür einsetzen, in ernsthaften Angelegenheiten ernst zu sein. Sie müssen mit ihren Lippen die Dinge bekennen, die förderlich und gesund sind. Sie müssen lebensspendend sein. Titus, du musst ihnen das nicht nur sagen, sondern du musst ihm zeigen, wie das geht. Der junge Mann hat also ein Ziel in seinem Leben. Und das ist das Ziel für alle von uns, die noch immer als jung betrachtet werden könnten, um mit ehrbaren, vortrefflichen Werken der Rechtschaffenheit zu beschäftigen, die nicht nur kosmetisch gut sind, sondern ihrem Wesen nach gut unser Leben guten Dingen widmen. Dingen, die geistlich ehrbar sind. Dingen, die zum Aufbau des Reiches beitragen. Wir haben auch eine Verpflichtung, keusch im Einklang mit dem Standard der Schrift zu leben, mit Integrität und die Schrift zu befolgen. Wir sind verpflichtet, Ernsthaftigkeit zu bewahren in Bezug auf heilige Fragen und die Fragen des Lebens. Wir sind verpflichtet, so zu reden, dass aus unserem Mund Worte kommen, die jedem Menschen geistliche Gesundheit bringen. Und unsere Rede soll so makellos sein, dass jemand, der kommt, beschämt sein wird, wenn er uns kritisiert. So sollen junge Männer sein. Gott wird einen Mann nicht beurteilen, wie die Welt es tut. Wie tut die Welt das? Und sie beurteilt einen Mann nach ihrer Arbeit, danach, was er kennt und was er besitzt. Aber das ist für Gott von keiner Bedeutung. Er beurteilt einen Mann vielmehr nach dem, was er ist. Schaut mal einen Moment mit mir in das Predigerbuch. Prediger, Kapitel 11. Es enthält eine gute abschließende Ermahnung. Und in Vers 9 ist eine gute Zusammenfassung dessen, was wir gerade gelernt haben. Da heißt es, freue dich in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein. In den Tagen deines Jugendalters wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Stopp mal hier. Er sagt, junge Leute, ihr solltet eure Jugend genießen. Es gibt nichts daran auszusetzen, Spaß zu haben und sich zu freuen. Es gibt nichts daran auszusetzen, wenn euer Herz in den Tagen eurer Jugend fröhlich ist. Es gibt nichts daran auszusetzen an dem Nervenkitzel der Jugend und dem Hochgefühl von Abenteuern und Entdeckungen und Liebe und Errungenschaften. Es gibt nichts daran auszusetzen. Es gibt nichts daran auszusetzen, den Wegen eures Herzens zu folgen. Jenen Wünschen und jenen Leidenschaften, jenen Abenteuern, die ihr liebend gerne erleben würdet. Es gibt nichts daran auszusetzen, die Freude und das Begehren eurer Augen irgendwie einzufangen. Aber ihr müsst Folgendes wissen. Gott wird euch richten für all diese Dinge. Ihr werdet vor Gott stehen müssen, um Rechenschaft für die Tatsache ablegen, dass einige dieser Leidenschaften und Wege falsch waren und dass ein Teil dieser Freude verantwortungslos war. Leute, Gott ist kein Spielverderber. Er will euch nicht in die Suppe spucken. Gott will nicht, dass ihr in eurer Jugend keine Freude und keinen Spaß habt. Er will nur, dass ihr wisst, dass ihr Rechenschaft darüber ablegen müsst. In Vers 10 lesen wir dann, auch in diesem Kapitel, entferne den Unmut. Entferne den Unmut. Was ist das? Traurigkeit, Bedauern und alles, was euch leid tun wird. Nehmt alles aus eurem Leben, das bei euch Schuld, Kummer hinterlassen wird. Entfernt das aus eurem Herzen. Und dann auch in Vers 10, halte fern, nicht Schmerzen, sondern das Übel von deinem Leib. Und das ist alles, was böse Konsequenzen haben wird. Das euch Böses zufügen wird, denn die Kindheit und Jugendzeit ist vergänglich. Aber warum würdet ihr sie mit Zeug füllen, das euch später traurig macht? Ja, das euch später verletzt. Haltet all die Sachen fern, die euch Schmerzen verursachen. Haltet all die Sachen fern, die euch zum Weinen bringen werden, die Dinge, für die ihr Gottes Gericht auf euch ziehen werdet. Genießt eure Jugend, aber lernt, sie zu beherrschen. Wie tut man das? Wir lesen Prediger 12, Vers 1. Dass man das tut, indem wir in den Tagen unserer Jugend an den Schöpfer gedenken. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Der Tag wird kommen, wenn du dein fortgeschrittenes Alter nicht genießen kannst. Der Tag wird kommen, wenn du alt sein wirst und der Prediger verspricht dir, du wirst es nicht genießen. Ja, Wehwehchen hier, Wehwehchen da. Wir haben schon das alles mal behandelt. Aber eines kannst du wissen, was du im Alter genießen wirst. Du wirst die wunderbaren Erinnerungen einer sinnvoll verbrachten Jugend genießen. Aber wenn du alt wirst und das Alter nicht genießen kannst und die Erinnerung an deine Jugend nicht genießen kannst, dann hast du nichts, woran du dich freuen kannst. Also lebe dein Leben in der Jugend, damit du es im Alter noch einmal genießen kannst. Das ist die Aufforderung. Und abschließend der Effekt zur Mahnung. Und zum Vorbild fügen wir den Effekt hinzu. Warum all das? Warum sollen junge Männer so leben? Warum sollen junge Frauen, ältere Männer so leben? Hier steht es in Vers 8, in dem Finalsatz. Damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über dich sagen kann. Damit du die Kritiker des Glaubens zum Schweigen bringen kannst. Damit du Menschen beschämst, wenn sie das Christentum kritisieren. Wir sind wirklich weit von diesem Ziel entfernt. Stimmt's? Die Menschen kritisieren das Christentum gnadenlos, empfinden auch keine Scham dabei. Sie würden sich jedoch schämen, wenn ihre Kritik aufgrund der Tugendhaftigkeit von Gottes Kindern eine offensichtliche Lüge wäre, oder? Der Gegner, das ist ein Wort im Singular, etwa ein Gegner, ein Widersacher. Dieses Wort wird in Apostelgeschichte 26,9, 1. Thessalonicher 2,15 verwendet, um jemanden zu beschreiben, der feindlich gesinnt ist. Er könnte sich auf die kretischen Ehelehrer beziehen, mit deren Beschreibung er in Kapitel 1,10 begonnen hatte und die er widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer nannte. Aber jeden, der sich gegen den christlichen Glauben richtet, musst du beschämen. Was bedeutet das? Sie verlegen machen. Sie erniedrigen, dafür sorgen, dass sie albern aussehen. Sie blamieren nicht als Ziel in sich selbst, sondern um sie durch diese Scham zu Buße zu bewegen. Um sie durch Scham zu Buße zu bewegen. Du musst so leben, dass die Widersacher des Christentums in Verlegenheit geraten, erniedrigt und blamiert werden. Weil es nichts Schlechtes gibt, was sie legitim über uns sagen könnten. Und deshalb sehen sie wie Narren aus, wenn sie diese Lügen aussprechen. Achtet mal auf das Wort uns. Das Wort uns, das in vielen Übersetzungen enthalten ist, außer in der Schlachter 2000 natürlich, aber ansonsten ist es überall vorhanden. In Schlachter 2000 steht euch, aber es müsste uns heißen. Mit uns bezieht Paulus sich selbst mit ein. Ihr fragt vielleicht, aber Paulus, du bist doch gar nicht auf Kreta. Wie um alles in der Welt kann der Gegner irgendetwas Schlechtes über dich sagen? Wieso beziehst du dich mit ein? Nun, es geht darum, dass ein Christ für alle anderen steht. Ein Christ steht für alle anderen Christen. Titus, was du tust, wird sich auf mich auswirken. Wenn du die Glaubwürdigkeit des christlichen Lebens zerstörst, gehe ich mit dir unter, sagt Paulus. Das Versagen eines Christen wirkt sich auf den Rest aus. An diesem Punkt besteht Solidarität zwischen uns. Die Schande von einem fällt auf seine Brüder und Schwestern. Die Unzulänglichkeit von einem wirft Schatten auf die gesamte Gemeinde. Und das Wort schlecht kommt von dem griechischen phaulos und bedeutet wertlos. Lass sie nicht sagen, wir seien wertlos. Lass sie nicht sagen, unser Christentum habe keinen Wert. Lass sie nichts Böses gegen uns sagen. Bringe sie zum Schweigen. Und nicht nur das, sondern blamiere sie regelrecht über die Falschheit ihrer Anschuldigungen. Denn wenn du das nicht tust, oder wenn irgendjemand das von euch nicht tut, empfinden wir alle Schmerzen. Unser Zeugnis in der Bibelgemeinde Berlin Leute, steht auf dem Spiel. Und es geht unter Umständen um euer Leben. Denn wenn ihr den Menschen einen triftigen Grund gebt, das Christentum zu kritisieren und zu sagen, nun, wenn Gott ein errettender Gott ist, kann ich das bestimmt bei denen nicht sehen. Oder wenn das Wort Gottes so wunderbar ist, wie du es sagst und du glaubst daran, warum sehe ich dann nicht die bewirkten Veränderungen in deinem Leben? Und so steht der Ruf der ganzen Gemeinde auf dem Spiel. Wenn ihr als Einzelperson diese Art von Anlass zur Kritik gebt, dann fällt der Schatten auf uns alle und am schlimmsten von allen auf den Herrn selbst. Junge Männer, wir haben viel, was wir hochhalten müssen. Ein gewisser Gordon Dalby schreibt in seinem Buch Healing the Masculine Soul, Heilung der männlichen Seele, er schreibt folgendes, Zitat, Männer wissen nicht, was Männer sind. Sie wissen nur, was sie tun, aber sie wissen nicht, wer sie sind. Zitat Ende. Wir müssen in der Tat wissen, wer wir sind und wir müssen sein, wer wir nach Gottes Vorsehung sein sollen. Stattdessen sind Männer in unserer heutigen Welt verwirrt, frustriert und ihrer selbst unsicher. Seit vielen Jahren stecken sie in einer Krise, unterdessen werden Frauen derartig unter Beschlag genommen, dass wir jetzt als Männer das schwächere Geschlecht sind. Wenn wir die Welt evangelisieren wollen, muss sich etwas ändern. Laut 1. Korinther 16, Vers 13 müssen wir uns wie Männer verhalten. Ihr Lieben, wir müssen Leiter in der Gemeinde Jesu sein. Und eine Gemeinde braucht gottesfürchtige Leiter. Jemand schrieb einmal sehr treffend, Männer haben ein Mandat von Gott, das wir nicht niederlegen können und dürfen, das Elend der Welt zu heilen, Gottes Standard hochzuhalten und sein Wort zu verkündigen. Amen. Lasst uns zusammen beten.